NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Neue Chance für das Klima. Gipfel in Lima beginnt. Raus aus Atom, Gas und Kohle. E.ON überrascht mit Konzentration auf erneuerbare Energien. Zu E.ONs neuer Strategie auch unser Kommentar im Echo des Tages. Bessere Bildungschancen für Kinder mit Migrationshintergrund. Integrationsgipfel sucht nach Lösungen. Verspätung im Luftverkehr. Der Streik der Cockpit-Piloten. Der erste Tag von Donald Tusk als EU-Ratspräsident und im Sport. Die Nominierungen zum Weltfußballer des Jahres. Vom Klimasünder zum Vorzeigemodell der Energiebranche. Der hochverschuldete Energiekonzern E.ON hat pünktlich zum Start des Klimagipfels in Lima bekannt gegeben, dass der Konzern langfristig aus den fossilen Energien aussteigt. Atom, Kohle und Gas sollen in einem neu zu gründenden Unternehmensteil ausgelagert werden und unter neuem Namen an die Börse gehen. Mehr Informationen von Thomas Carlos.
Deutschlands größtes Energieunternehmen E.ON erfindet sich neu. Der Düsseldorfer DAX-Konzern trennt sich von seinem früheren Kerngeschäft, dem Strom aus Kohle, Gas und Atomkraft. Stattdessen will E.ON künftig komplett auf Ökostrom setzen. E.ON reagiere damit auf die drastischen Veränderungen der globalen Energiemärkte, erklärte Konzernchef Johannes Theisen. Bis vor nicht allzu langer Zeit sei das Energiegeschäft relativ klar strukturiert gewesen.
Die Wertschöpfungskette reichte vom Bohrloch, vom Gasfeld, übers Kraftwerk und dann Transport und Handel bis zum Kunden. Das ist die uns allen vertraute, 100 Jahre alte klassische Energiewelt. Aber neben ihr hat sich in den letzten Jahren eine neue, vor allem von technischen Innovationen und individuelleren Kundenerwartungen geprägte Energiewelt entwickelt.
Die erneuerbaren Energien revolutionieren nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch die Rolle des Kunden. Theisen nannte ein Beispiel. Schon heute kann der Kunde seine Energie mit Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach selbst erzeugen. Um darauf zu reagieren, soll der Konzern nun bis 2016 aufgespalten werden. E.ON-Chef Theisen:
Wir sind daher davon überzeugt, dass Energieunternehmen, so sie erfolgreich sein wollen, sich grundsätzlich auf eine der beiden Welten fokussieren müssen, um künftig unternehmerisch erfolgreich zu sein. Deshalb werden wir unsere heutigen Geschäfte so aufteilen, dass zwei Unternehmen entstehen, die jeweils für sich über die richtige Aufstellung und Ausrichtung für ihre jeweilige Welt verfügen.
Der eine Teil wird sich unter dem alten Namen ganz auf erneuerbare Energien und Energienetze konzentrieren. Dieser Teil wird rund 40.000 Menschen beschäftigen. Die Konzernzentrale bleibt in Düsseldorf. Der andere Teil, die konventionelle Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Atomkraft, wird abgetrennt und unter neuem Namen an die Börse gebracht. Die neue Gesellschaft wird mit 14,5 Milliarden Euro ausgestattet, um die möglichen Altlasten aus dem Atomgeschäft zu bezahlen. Sie geht aus der Keimzelle des Unternehmens hervor und soll rund 20.000 Beschäftigte haben. Auch ihre Zentrale wird in der Rhein-Ruhr-Region liegen. Wo genau, das steht noch nicht fest. Klar ist hingegen, so Personalvorstand Mike Winkel, dass der Radikalumbau nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen geht. Personalvorstand Winkel versteht aber, dass die Runderneuerung des Konzerns in der Belegschaft für Unruhe sorgen wird.
Es wird kein Arbeitsplatzabbau anlässlich der geplanten Abspaltung in beiden Unternehmensgruppen erfolgen. Die Beschäftigungsbedingungen, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen einschließlich der betrieblichen Altersversorgung bleiben unverändert.
Der Umbau soll in 2 Jahren abgeschlossen sein. Der E.ON-Betriebsrat sieht ihn relativ entspannt. Betriebsrat Oliver Bienig:
Es war bis jetzt immer so, dass wir sowas vernünftig besprochen haben, mitgestalten konnten. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch passieren wird. Wir haben jetzt die erste Sitzung nach dem Super-GAU und jetzt werden wir sehen, wie das geht.
Allerdings, so Betriebsrat Bienig, dürfe über die Öko-Euphorie die herkömmliche Energiegewinnung nicht vergessen werden. Politiker, Analysten und Anleger begrüßten den Schritt, der auch Vorbild für andere Versorger in Europa sein könnte.
Modell für andere Energiekonzerne oder ein Einzelfall den radikalen Schnitt von E.ON, kommentiert Jürgen Döschner.
Es dauerte ein wenig, aber nun hat es sich offenbar auch in der Chefetage des größten deutschen Energiekonzerns herumgesprochen. Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral und gehört den Erneuerbaren. Die Energiewende weg von Atom, Kohle und Gas ist keine deutsche Erfindung, sondern ein globaler Trend. Weltweit wird inzwischen mehr Geld in Erneuerbare als in konventionelle Kraftwerke investiert. Viele Bereiche der Erneuerbaren, zum Beispiel Windkraftanlagen an Land, können Strom bereits günstiger produzieren als konventionelle Kraftwerke. Kraftwerke. All diese Aussagen stammen von Johannes Theissen, dem offenbar über Nacht ergrünten E.ON-Chef. Er will plötzlich aus dem größten Atomstrom- und Kohlestromproduzenten Deutschlands einen Ökostromkonzern machen, will verstärkt in Solarenergie, Windkraft und dezentrale Netze investieren. So viel zum guten Teil der Nachricht. Doch zur guten Einsicht gesellt sich offenbar die schlechte Absicht. Um nämlich den Rücken für die erfolgversprechende neue Energiewelt frei zu haben, schiebt E.ON seine alte Energiewelt in eine separate Gesellschaft ab. Eine Art Bad Bank für fossile und nukleare Kraftwerke. Was aber geschieht, wenn dieses Sammelbecken von Verlustbringern und unkalkulierbaren Risiken scheitert? Was, wenn das Unternehmen pleite geht oder auch nur analog zum E.ON-Konzern die Hälfte seines Börsenwerts innerhalb von 3 Jahren verliert? Dann werden sich automatisch auch jene 14,5 Milliarden Euro Rücklagen für die Folgekosten der Atomkraft halbieren oder in Luft auflösen, denn die sind just in jene Kraftwerke investiert. Und was, wenn die Bad Bank überlebt, aber die Atomkraftfolgekosten höher ausfallen, wie viele es vermuten? In beiden Fällen wäre der grün angestrichene E.ON-Restkonzern fein raus und der Steuerzahler in der Pflicht. Die Börsianer scheint es zu freuen. Sie honorierten die Pläne zur Auslagerung der fossilen und nuklearen Risiken mit einem spontanen Kursfeuerwerk. Schon allein dies nährt den Verdacht, dass möglicherweise Kalkül dahinter steckt. Jahrzehntelang hat E.ON an der verfehlten Energiestrategie, an dem massiven Ausbau von Kohle und Atomstrom festgehalten. Doch die Rechnung dafür sollen nun anscheinend andere bezahlen. Die schicke neue grüne Weste von E.ON-Chef Johannes Theissen hat also ein paar ziemlich hässliche Flecken.
Ein Kommentar von Jürgen Döschner. Das Aus für die fossilen Energien, das versucht auch der UN-Klimagipfel in Lima zu erreichen. Seit heute verhandeln Klimadiplomaten aus fast 200 Ländern, um ein weltweites Abkommen zu erreichen. Ein Abkommen, das eine Reduzierung der Treibhausgase festschreibt. Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass jetzt schon Fortschritte erreicht werden, sondern erst im kommenden Jahr auf dem Klimagipfel in Paris. Werner Eckert berichtet vom Auftakt der Konferenz.
Unaufgeregt und mit einem gewissen Optimismus beginnt zur Stunde die Klimakonferenz in Lima. Mehr als 10.000 Teilnehmer werden im Lauf der beiden kommenden Wochen in der peruanischen Hauptstadt erwartet. Sie wollen an einem neuen globalen Klimaschutzabkommen arbeiten, das im kommenden Jahr in Paris dann formell beschlossen werden soll. Der peruanische Umweltminister Manuel Pulgar Vidal als neuer Konferenzpräsident nahm die Stimmung entschlossen auf.
Welcome to Lima. Welcome to
willkommen in Lima, willkommen zum Handeln. Wir haben sehr daran gearbeitet, hier einen Platz zu schaffen, an dem Sie Ihre Wünsche und Ihre Träume zu echten und starken Lösungen machen können. Die Chefunterhändlerin der EU, Elena Bartram, sieht in einem Abkommen, das hier angestrebt wird, eine große Chance, sowohl für Umwelt als auch für Wirtschaft. Wir schaffen damit eine modernere, belastbarere Wirtschaft. Das gibt neue Wettbewerbsmöglichkeiten. Vor allem, seit nun die beiden größten Handelspartner der EU auch signalisiert haben, dass sie in eine Zukunft ohne Klimagase wollen. Die USA und China haben erstmals im Vorfeld der Konferenz erklärt, sie würden konkrete Verpflichtungen beim Klimaschutz übernehmen wollen. Das schafft Aufbruchstimmung, die selbst von den Umweltverbänden geteilt wird. Martin Kaiser von Greenpeace etwa sieht eine deutlich breitere Zustimmung zum Klimaschutz in vielen Ländern dieser Welt.
Was wir mittlerweile sehen, dass nicht nur wenige Länder jetzt Klimaschutz tatsächlich machen wollen, sondern dass die Basis sehr viel größer geworden ist. Und mit den USA, die bis zu Präsident Obama jetzt wirklich ein Abkommen haben wollen, sich die Lage deutlich geändert hat.
Kaiser kritisiert aber die Haltung der EU und Deutschlands. Seit Jahren kämen keine neuen Signale in Sachen Klimaschutz. Der Ausstoß steigt in Deutschland wieder an. Und auch die zusätzlichen Pläne, die die Bundesregierung am Mittwoch beschließen will, seien nicht ausreichend.
Es steht nicht nur die Glaubwürdigkeit Deutschlands auf dem Spiel, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin und des Vizekanzlers. Und das, was bisher diskutiert wird mit 22 Millionen Tonnen Reduktion im Kohlesektor, reicht bei Weitem nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Da muss deutlich nachgelegt werden auf mindestens 50 Millionen Tonnen bis 2020.
Die Klimakonferenz wird sich zunächst auf der Ebene der Fachleute mit einem 23-seitigen Vorentwurf für ein Klimaabkommen befassen. In der kommenden Woche werden auch Minister nach Lima kommen. Für Deutschland verhandelt dann Umweltministerin Barbara Hendricks.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.39 Uhr. Bewerber mit ausländisch klingendem Namen werden häufig schon bei der Unterlagensichtung aussortiert. Besonders junge Menschen mit türkischen oder arabischen Namen werden bei gleicher Qualifikation seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen als Jugendliche mit deutschen Namen. Das soll sich jetzt ändern. Die Verbesserung der Berufschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund war heute das Thema des 7. Integrationsgipfels. Thomas Mohr berichtet.
Mit einem Linienbus fährt die Kanzlerin bei den Berliner Verkehrsbetrieben vor. In Sachen Integration ein Vorzeigeunternehmen. Bei der BVG haben 29% der Azubis einen Migrationshintergrund, sowie der 26-jährige Fatih Özkan, der den Beruf des Gleisbauers lernt.
Ich habe meine mittlere Reife, ich habe 3 Akten voll mit Bewerbungen, alles Absagen oder teilweise gar keine Antworten. Die BVG war die erste Firma, die mir eine Zusage geschrieben hat. Ich bin auch glücklich darüber, dass es so gekommen ist.
Studien belegen, dass Frauen und Männer wie Fatih Özkan allein wegen ihres Fremdklingens Namens deutlich schlechter an Jobs kommen als Deutsche. Das muss sich ändern, sagt Kanzlerin Merkel.
Ich habe hier keinen Auszubildenden getroffen, der gesagt hätte, Ausbildung ist nicht wichtig. Und deshalb sollten wir daran arbeiten, dass jeder junge Mensch diese Chance bekommt. Das ist noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Und deshalb müssen wir weiterarbeiten.
Alle Welt lobt unser deutsches Ausbildungssystem. Nur junge Migranten in Deutschland scheitern oft schon bei der Bewerbung. 30% aller jungen Migranten in Deutschland haben keine Berufsausbildung abgeschlossen. Beim Integrationsgipfel im Kanzleramt fordert Nihat Sorgec vom Bildungswerk Kreuzberg ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren für Ausbildungsplätze, damit nicht der Name des Bewerbers über die Einstellung entscheidet, sondern die Qualifikation.
Ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall in erster Linie der Jugendliche, der Azubi, erstmal die erste Hürde schaffen muss, vor dem Ausbildungsplatzanbieter zu sitzen. Das ist die größte Hürde, die sie bekommen.
Kanzlerin Merkel ist keine Freundin dieses Konzepts.
Mir wäre eigentlich noch lieber ein Land, in dem man nicht erstmal guckt, wie der Mensch heißt, sondern auch eine Bewerbung, auf der vielleicht ÖSUS stehen würde, dass die genauso eine Banklehre oder eine Mechatronikerlehre bekommen wie andere.
Das ist auch fast der einzige Streitpunkt. Ansonsten herrscht bei Wirtschaft, Gewerkschaften, Politik und gesellschaftlichen Gruppen überwiegend Einigkeit über die Strategien, wie mehr Migranten in Ausbildungsberufe gebracht werden können. Das erste Stichwort heißt Elternarbeit. In der Schule, aber auch durch Informationskampagnen, zum Beispiel der türkischen Gemeinde, sollen Migrantenfamilien vom Wert des deutschen Ausbildungssystems überzeugt werden.
Es ist ja bekannt, dass besonders bei unseren türkischen Familien das duale Ausbildungssystem nicht so bekannt ist und alle wollen eine akademische Karriere für ihr Kind starten. Das Problem ist dabei, dass diese Laufbahn durch den Zwang der Eltern entsteht, wobei die Kinder eigentlich viel besser geeignet wären und erfolgreicher wären für eine berufliche Ausbildung.
Aber auch während der Ausbildung sollen die jungen Migranten nicht allein ihrem Schicksal überlassen werden. Experten sollen Probleme zwischen Auszubildenden mit ausländischen Wurzeln und den Betrieben moderieren.
Das Thema Pkw-Maut ist immer für eine Schlagzeile gut. Bisher hieß es von Bundesverkehrsminister Dobrindt, die Pkw-Maut wird deutsche Autofahrer unterm Strich nichts extra kosten. Nun ruft ein Entwurf des Finanzressorts auch in der Koalition Bedenken hervor. Volker Schaffranke mit Reaktionen aus Berlin.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will die Kraftfahrzeugsteuer nicht dauerhaft an die Maut koppeln. In dem heute bekannt gewordenen Gesetzesentwurf heißt es wörtlich, künftige Änderungen der Infrastrukturabgabe erfolgen losgelöst von der Kfz-Steuer. Für die Grünen steht damit fest, früher oder später müssten alle mehr zahlen, so die Verkehrsexpertin Valerie Wilms.
Dobrindt und Schäuble halten die Versprechen nicht ein. Am Anfang wird's wohl noch den Ausgleich hingeben, wenn die EU-Kommission das akzeptiert. Aber danach sind alle Tore auf, die deutschen Autofahrer stark zu belasten.
Die Bundesregierung wird 2 Gesetze vorlegen. Einmal zur Pkw-Maut für Ausländer und zur Entlastung der deutschen Autofahrer durch die Kfz-Steuer. Das ist notwendig, damit die EU-Kommission der Einführung der Maut nicht widerspricht. Bei allem, was man aus Brüssel zum Thema Maut gehört hat, stand immer im Vordergrund keine Diskriminierung von EU-Bürgern. Der Finanzexperte der Union, Norbert Bartle, kann die Aufregung nicht nachvollziehen.
Es gibt die klare Ansage, dass in dieser Legislaturperiode kein deutscher Autofahrer mehr belastet werden soll. Das wird mit diesem Gesetzesvorhaben auch umgesetzt. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Und deshalb soll man jetzt nicht schon die Pferde scheu machen, was irgendwann mal nach 2018 geschehen könnte.
Der Koalitionspartner SPD hat sich beim Thema Pkw-Maut immer vornehm zurückgehalten. Ganz nach dem Motto, Diese Debatte überlassen wir gerne der CSU. Martin Burkhardt von der SPD ist Chef des Verkehrsausschusses im Bundestag. Er will sich strikt an den Koalitionsvertrag halten. Was aber nach Ende der Legislaturperiode im Jahr 2017 kommen wird, ob deutsche Autofahrer in Zukunft also die Maut mitfinanzieren, das will auch er nicht vorhersagen.
Was danach kommt, wer dann regiert, wer Verkehrsminister ist, ist sicherlich offen. Ob es im Wahlkampf dann wieder Versprechungen gibt, muss man abwarten. Aber Fakt ist jetzt, keine zusätzliche Belastung für den deutschen Autofahrer.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt rechnet damit, dass die Pkw-Maut für Ausländer ab 2016 rund 500 Millionen Euro in die Kassen spült.
Es ist die 9. Runde der Pilotenstreiks und diesmal sind rund 150.000 Passagiere betroffen. Die Lufthansa muss bis Mittwoch 1.400 Flüge streichen. Und das führt zu Frust auf den Flughäfen, wie Eske Hicken berichtet.
Die meisten, die ihren Rollkoffer durch das Terminal 1 ziehen, wissen Bescheid. Aber nicht alle haben Verständnis für den Streik der Piloten.
Ich finde es halt ehrlich gesagt nicht so gut, verstehe aber, dass die Arbeitnehmer auch ihre Interesse durchsetzen wollen.
Mein Flug ist gecancelt und jetzt muss ich schauen, wo ich heute Nacht bleibe.
Finde ich gut, dass die streiken, weil man für seine Rechte auch eintreten muss, auch wenn es unbequem ist. Und wenn man anfängt abzugeben, hat die Erfahrung ja gezeigt, dass immer mehr gefordert wird.
Ich finde es bescheuert, weil unser Job hängt mit hier dran. Wir holen hier Leute ab für Firmen, die müssen ihre Flüge canceln. Wir haben weniger zu tun. Und ich sag mal, die Piloten verdienen eigentlich genug mittlerweile.
Es ist der 9. Streik der Piloten. Der Grund? Seit Monaten streiten Lufthansa und Cockpit. Vor allem geht es um die Regelung zur Frührente für die Piloten, die Übergangsversorgung. Bislang können die Piloten mit 55 Jahren in den Vorruhestand gehen und bekommen bis zu 60% ihrer Bezüge. Die Lufthansa will die Altersgrenze ab 2017 schrittweise auf 60 Jahre erhöhen. Am Samstag waren die Gespräche erneut gescheitert. Dabei hatte es zunächst vielversprechend ausgesehen. So klingt es zumindest bei Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler.
Wir hatten in den letzten Wochen wirklich gute Gespräche, sind uns bei den angestrebten Gehaltserhöhungen näher gekommen, sind uns auch bei der Übergangsversorgung näher gekommen.
Ein besonderer Knackpunkt ist aber die Frage, ob und inwieweit kommende Pilotengenerationen von der Übergangsregelung profitieren. Der Pressesprecher der Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerk, wirft Lufthansa Kompromisslosigkeit vor.
Die Lufthansa möchte einen Tarifvertrag abschaffen für alle, die jetzt eingestellt werden. Und wir sagen, diesen harten Schnitt, der ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht mit dem Betriebsergebnis von 1 Milliarde Gewinn dieses Jahr.
Lufthansa sieht das völlig anders. Sprecherin Barbara Schädler.
Wir glauben, dass wir ein gutes Angebot gemacht haben. Wir haben angeboten, dass auch zukünftige Piloten vorzeitig aus dem Flugdienst ausscheiden können. Allerdings sollten sie dazu ihren Beitrag leisten über ihre gesamte Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit hinweg.
Allerdings, bei diesem Tarifkonflikt dürfte es nicht nur um den Vorruhestand gehen, sondern auch um das Sparkonzept der Lufthansa namens Wings. Schon jetzt arbeiten die Beschäftigten von Lufthansa-Töchtern wie Germanwings zu schlechteren Bedingungen als die der Lufthansa. Und der Konzern will die Billigangebote ausbauen. Unter anderem plant das Unternehmen zusätzlich eine günstige Fluglinie für die Langstrecke. Die Gewerkschaft fürchtet eine Erosion der Arbeitsbedingungen.
Der ehemalige polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat heute sein Amt als EU-Ratspräsident angetreten. Auf dem Posten beerbt er den Belgier Herman von Rompuy. Tusks Hauptaufgabe wird es sein, die Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs vorzubereiten. Und vorbereitet hat er sich auf diesen neuen Job auch sehr genau.
I will polish my English.
Ich werde mein Englisch aufpolieren, hatte Donald Tusk vor 3 Monaten in Brüssel versprochen. Der Intensivsprachkurs hat etwas gebracht. Der 57-Jährige sprach heute ganz locker Englisch und konnte damit beweisen, dass er lernfähig ist und sich als neuer Ratspräsident auf der europäischen Bühne bewegen kann. Politische Erfahrung hat Tusk. 7 Jahre lang war er polnischer Ministerpräsident. Daher hat er gute Kontakte zu europäischen Staats- und Regierungschefs, vor allem zu Bundeskanzlerin Merkel. Und doch war ihm heute Nervosität anzumerken. Wenn Sie ein bisschen aufgeregt sind wegen des neuen Ratspräsidenten, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin auch ein bisschen nervös.
Don't worry, I am a little nervous too,
sagte Tusk mit einem Grinsen. In seiner ersten Rede betonte der neue EU-Ratschef, er werde sich um gute Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten bemühen. Sie seien das Rückgrat der demokratischen Gemeinschaften.
The relations between Europe and the United States are the backbone of the community of democracies.
Tusk ist liberal-konservativ und gilt als Befürworter des umstrittenen Freihandelsabkommens zwischen Europa und den USA. Verhandlungsgeschick wird er auch bei den Treffen der Staats- und Regierungschefs beweisen müssen, die er künftig leiten wird. Sein erster EU-Gipfel steht in 2,5 Wochen an. Dort wird Tusk vermitteln müssen, um eine Einigung zu erzielen für das geplante Investitionspaket von Kommissionschef Juncker. Denn die Garantien für die Investitionen in Höhe von insgesamt 315 Milliarden Euro müssen die Mitgliedsländer leisten. Geld war auch ein wichtiges Thema in Tusks erster Rede als neuer Ratspräsident. Die EU müsse Wege finden, um endgültig aus der Finanzkrise herauszukommen. Und Europa muss seine Grenzen sichern und diejenigen in der Nachbarschaft unterstützen, die europäische Werte teilen, sagte Tusk.
Europe has to secure its borders and support in the neighborhood who share our values.
Eine Anspielung auf das Verhältnis der EU zur Ukraine, aber auch in Richtung Russland. Tusk ist der erste Osteuropäer, der den hohen EU-Posten innehat. Als polnischer Ministerpräsident hörte man harte Worte von ihm gegen die russische Regierung. In Zukunft wird er wohl leisere, pragmatischere Töne anschlagen müssen, denn
Donald Tusk is the son of the great Polish nation.
Donald Tusk ist ein Sohn des großartigen Landes Polen. Doch ab jetzt wird er wie ein Vater Sorge tragen für die gesamte Europäische Union.
Of our great union.
Sagte sein Vorgänger Herman van Rompuy. Am Schluss tauschten beide noch Geschenke aus. Van Rompuy übergab seinem Nachfolger eine bronzefarbene Glocke. Der neue EU-Ratspräsident Donald Tusk schenkte seinem Vorgänger ein Stück Bernstein. Denn das gilt in Polen als Glücksbringer.
Amber in my homeland means good luck.
Ein Bericht von Karin Bentsch. Die Politiker der EU-Kommission müssen sich vor allem einen Vorwurf häufig gefallen lassen. Sie würden sich viel zu sehr durch Lobbyisten beeinflussen lassen. Um denen zu begegnen, hat der neue EU-Präsident Juncker nun eine neue Transparenzoffensive gestartet. Auf einer Website werden ab sofort alle Termine der Kommissionsmitglieder, also auch Treffen mit Lobbyisten, veröffentlicht. Ralf Siener über eine kleine Revolution in Brüssel.
Trust me. Vertrau mir gefälligst, das sei früher die Haltung von Regierungen gewesen.
That's sort of my grandparents' era.
Und zwar zu den Zeiten seiner Großeltern, erinnert sich Junckers erster Stellvertreter und Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans. Doch diese selbstherrlichen Regierungszeiten sind nun auch für die EU-Kommission in Brüssel vorbei.
Public says to government, show me.
Zeigt mir, was ihr tut, demonstriert eure Verantwortlichkeit, fordere heute der europäische Bürger.
And we want to show very clearly.
Und die EU-Kommission wolle dem mit großer Klarheit nachkommen, unterstreicht Franz Timmermans. Ab heute müssen alle 28 EU-Kommissare und ihre 28 Kabinette, wie auch die 33 EU-Generaldirektionen, auf den Internetseiten der EU-Kommission veröffentlichen, wer von ihnen wann mit welchem Interessenvertreter spricht. Volle Transparenz der Agenda, keine Mauschelei mehr, heißt die Devise der neuen EU-Kommission.
Will give full transparency on their agendas.
Für Brüssel beginnt damit eine neue Zeitrechnung, denn die Stadt, in der Politik für über 507 Millionen EU-Bürger gemacht wird, ist nach Washington der zweitwichtigste Lobbyplatz der Welt mit insgesamt rund 8000 Lobbyorganisationen. Ab sofort dürfen sich Juncker und sein Spitzenteam nur noch mit Interessenvertretern treffen, die im Brüsseler Lobbyregister veröffentlicht sind.
We will make sure that
Wir werden darauf achten, dass die wir treffen, auch als Lobbyisten registriert sind,
also on the register,
betont die EU-Kommission. Diese Registrierung ist freiwillig und viele Interessenvertreter, zum Beispiel von Banken, Tabakkonzernen, Glücksspielanbietern, Rüstungs- und Automobilkonzernen in Brüssel, haben sich bisher nicht qua Liste als Lobbyist geoutet. Entweder holen sie das jetzt nach oder die Kommissionstüren bleiben für sie verschlossen. Wobei natürlich zufällige Treffen, zum Beispiel im Thalys-Schnellzug nach Paris oder Eurostar nach London, weiterhin nicht ausgeschlossen werden können. Und die rangniedrigeren Kommissionsbeamten, die ganz konkret mit der Formulierung neuer Gesetze beschäftigt sind, können sich weiterhin ohne öffentliche Rechenschaft treffen, mit wem sie wollen.
In wenigen Regionen der westlichen Welt ist es so selbstverständlich, privat eine Waffe zu besitzen wie im Nordwesten der USA. Und alles ganz legal. Einem Austauschschüler aus Hamburg wurde das im Frühjahr zum Verhängnis. Der 17-jährige Dieren war nachts in eine Garage eingedrungen und wurde dann vom Besitzer mit einem Gewehr erschossen. Von heute an muss sich der mutmaßliche Schütze vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Dagmar Pepping berichtet.
Über 60 Zeugen, hochbezahlte Gutachter, Berichterstatter aus Deutschland. Einen solchen Prozess hat das Gerichtsgebäude in der kleinen Universitätsstadt Missoula wohl noch nie gesehen. Der Fall des erschossenen Austauschschülers Diren aus Hamburg wühlt die Einwohner auch 7 Monate nach der Tat immer noch auf. Wie konnte der Angeklagte einfach mit einer Schrotflinte in eine dunkle Garage schießen, fragt dieser junge Mann.
He was shooting into a dark garage and didn't know what he was shooting at or what he was aiming at, and that's just totally crazy.
Das war eine Falle, meint diese Frau. Warum ruft der Angeklagte nicht die Polizei, wenn er einen Eindringling in der Garage entdeckt?
If he wanted to press charges or anything, like he could have, if he caught him on camera, but it was set up, it was baited.
Der 17-Jährige sei an der High School sehr beliebt gewesen.
And he was popular and friendly and from everything I heard, he was a lovely boy.
Seine Gasteltern wollen sich nicht mehr zu dem Fall äußern. Sie sind noch immer schockiert, dass Diren sein Leben verloren hat. In der Nacht zum 27. April war der Austauschschüler mit einem Freund in der Nachbarschaft unterwegs. Auf der Suche nach Bier, wie der Begleiter gegenüber der Polizei ausgesagt hat. Garagenhüpfen in den Teenager in Missoula, diese Mutprobe. Der Hausbesitzer, ein 30-jähriger Feuerwehrmann, bemerkte den Eindringling in seiner offengelassenen Garage und schoss 4-mal in die dunkle Garage. 2 der Schüsse trafen Diren, der wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Anwalt des Angeklagten, Marcus K., plädiert auf nicht schuldig. Sein Mandant sei nach 2 Einbrüchen mit den Nerven am Ende gewesen und habe seine Lebensgefährtin und sein kleines Kind im Haus schützen wollen, sagt sein Anwalt Paul Ryan.
He's already, you know, on edge.
Er hatte Angst und er tat das, was er für notwendig hielt.
And anxiety. He's had a 10-month-old baby in the house. He took what steps he felt were appropriate.
Die Verteidigung wird in dem Prozess die sogenannte Castle-Doktrin heranziehen, um einen Freispruch zu erreichen. Dieses sehr großzügige Selbstverteidigungsrecht erlaubt es Hausbesitzern in Montana, notfalls tödliche Gewalt einzusetzen, wenn sie sich bedroht fühlen. Allerdings haben Zeugen ausgesagt, der Angeklagte habe 4 Tage vor der Tat in einem Laden herumgebrüllt, er werde bald einige dieser Kids töten. Gemeint waren die mutmaßlichen Einbrecher, die unter anderem Marihuana aus seiner Garage gestohlen hatten. Die Staatsanwaltschaft in Missoula geht deshalb von einer vorsätzlichen Tötung aus. Der Prozess ist auf 3 Wochen angesetzt. Eine Entscheidung der 12 Geschworenen soll noch vor Weihnachten fallen.
Die tödliche Prügelattacke auf die Studentin Tutsche A. in Offenbach hat bundesweit für Empörung gesorgt und wieder einmal eine Debatte über Zivilcourage ausgelöst. Nun, rund 2 Wochen nach dem Angriff, hat die Polizei 2 wichtige Zeuginnen gefunden. Einzelheiten von Heike Borufka.
Dabei handle es sich um die beiden seit Tagen gesuchten Mädchen, bestätigte ein Sprecher der Offenbacher Staatsanwaltschaft. Ein Bekannter habe den Hinweis auf sie gegeben. Die beiden Zeuginnen seien bereits vernommen worden. Über den Inhalt ihrer Aussagen, das Alter und die Identität der Mädchen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben machen, um sie zu schützen. Dem Vernehmen nach sind die Zeuginnen 13 Jahre alt. Sie sollen in der Tatnacht in der Toilette des Schnellrestaurants eine Auseinandersetzung mit dem mutmaßlichen Täter gehabt haben. Tutsche soll dazugekommen sein, möglicherweise um zu schlichten. Später soll der mutmaßliche Täter die Studentin vor dem Schnellrestaurant angegriffen und niedergeschlagen haben. Sie war ins Koma gefallen. Mitte der Woche stellten Ärzte ihren Hirntod fest. Am Freitag wurden auf Wunsch der Eltern die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Mit Ergebnissen wird morgen gerechnet. Der Verdächtige, ein 18-Jähriger, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt die Offenbacher Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages. 6 deutsche Nationalspieler standen auf der Vorabliste zur Wahl des Weltfußballers des Jahres. Heute hat die FIFA die Liste auf die Top 3 reduziert. Und ein Deutscher ist übrig geblieben. Manuel Neuer darf sich Hoffnung machen, im Januar zum ersten deutschen Weltfußballer seit 1991 gewählt zu werden. Mats Nicholson berichtet.
Der Torwart des FC Bayern sprach von einer super Nachricht und einer großen Ehre. Die Konkurrenz für Manuel Neuer könnte allerdings kaum größer sein. Mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind die beiden Superstars aus der spanischen Liga wieder nominiert. Ronaldo hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Messi wurde zum besten Spieler der Fußball-Weltmeisterschaft gekürt. Bundestrainer Jogi Löw gehört zu den 3 Nominierten für die Wahl zum Trainer des Jahres. Und auch im Frauenfußball dürfen sich die deutschen Hoffnungen auf Auszeichnungen machen. Nadine Kessler gehört zu den Finalistinnen im Kampf um den Titel Weltfußballerin des Jahres. Ihr Wolfsburger Vereinstrainer Ralf Kellermann könnte als bester Coach einer Frauenmannschaft geehrt werden. Die Auszeichnungen werden am 12. Januar in Zürich vergeben. Die Stimmen kommen aus der ganzen Welt. An der Wahl nehmen alle 209 Mitgliedsverbände der FIFA teil.
Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.